hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Einen schönen guten Abend hier aus der Kulturwerkstatt Westend. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Westend Radio. Zu Gast sind heute der Geschäftsführer dieser Kultureinrichtung Stelio Eleftherakis und der Fotograf, Autor und Leiter der Fotoschule Westend Ilka Mager. In den knapp 60 Minuten geht es dann unter anderem um die Westend-Veranstaltung Capriccioso. Diese Literaturreihe gibt es seit über 6 Jahren. Sie hat sich im Laufe der Zeit dahingehend entwickelt, Literaten aus unterschiedlichen Epochen in Werk und Leben vorzustellen. Auf eine ganz eigene Art, lehrreich und unterhaltsam. Stelio Eleftherakis wird die kommende eher untypische Capriccioso-Veranstaltung vorstellen. Am 20. November heißt es hier im Westend ab 20 Uhr Hölle, 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 ein Karnevalsspaß mit Kontrabass, Akkordeon, Saxophon und vielen Textbeiträgen. Im zweiten Teil der Sendung spricht der Fotograf Ilka Mager über die Fotoprojektausstellung Begrab nicht deine Traumprojekte. Die Vernissage findet am Freitag, den 21. November ab 19 Uhr im Westend statt, und zwar in der Wallerherrstraße 294 in Bremen-Walle. Am Mikrofon begrüßt sie aus dem hauseigenen Radiostudio Windy Jakob. Jetzt wieder den Stelio Elefdrakis hier zu begrüßen, den Geschäftsführer dieser Einrichtung. Ja, Stelio, erstmal schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Stelio, fast 6 Jahre Capriccioso. Wie hat es denn angefangen?
Lass mich doch bitte ganz kurz vorher nochmal eingehen auf die Musik, die wir eben gehört haben. Das war Arras von Damen und Herren. Damen und Herren ist ein Quartett unter Leitung von Peter Dahm, unserem musikalischen Leiter. Und jetzt, in diesem Moment, geben die gerade ein Konzert in unserer New and Used-Reihe bei uns im Westend. Ja, da können Sie mal hören, was für schöne Musik Sie da draußen an den Radios versäumen. Denn von dieser Art Musik gibt es heute Abend ganz viel.
Ja, aber ich freue mich, dass du hier bist. Ja, wie nächste Woche gibt es wieder eine große Capriccioso-Veranstaltung. Oder Capriccioso heißt das ja eigentlich.
Ja.
Übersetzt heißt das, kapriziös, scherzhaft.
Genau. Kommt aus dem Bereich der Musik und eigentlich heißt Capriccio. Wir haben es genommen, weil wir seinerzeit dachten, diese Capriccioso-Reihe sollte eine Reihe werden, die sich vor allen Dingen mit klassischer Musik beschäftigt. Und haben aber im Laufe der Jahre festgestellt, dass das Interesse daran nicht so groß ist, was uns ein bisschen gewundert hat, weil wir hatten am Anfang hervorragende Leute, Solisten der Kammerphilharmonie und so weiter bei uns, aber scheint nicht so das Publikumsbedürfnis hier im Westen getroffen zu haben. Und dann haben wir ein bisschen umgesteuert und machen das jetzt so, dass das eine literarische Reihe ist, die Musik dabei hat, aber keine musikalische Reihe mit gelegentlichen Wortbeiträgen. Also wir haben das Paradigma einfach gewechselt.
Mhm. Der Startschuss war praktisch im Februar 2008.
Ja, und wir haben das, wie gesagt, dann in dieses literarische Format gebracht, weil wir dachten, vielleicht gibt es da ein größeres Interesse. Und mittlerweile hat sich die Reihe doch so schön entwickelt, dass wir für eine Literaturreihe, glaube ich, ganz zufrieden sein können. Kommen immer so um die 40, 50 Leute und das ist für Literatur eigentlich ziemlich gut.
Und dann ziemlich konstant.
Und ziemlich konstant und ja, ist eigentlich ein schönes Format. Ich denke, dass es das in der Weise, wie wir das machen, auch nicht überall gibt. Es ist also weit mehr als nur eine bloße Rezitation. Es gibt eben in der Regel eigens für diese Veranstaltung zusammengestellte, teilweise sogar extra komponierte Musik. Manchmal improvisieren wir auch. Darauf werden Texte gesprochen. Manchmal ist auch nur Musik. Und wir machen halt mehr als nur lesen. Wir versuchen, die Person lebendig werden zu lassen, um die es geht. Also wir nehmen uns immer einen Dichter vor. Und ja, dann gucken wir, dass die Leute, wenn sie nach Hause gehen, Werk und Leben dieses Dichters so ein bisschen im Blick haben und sich vorstellen können, was das für ein Mensch war, der da das, was sie da hören, vielleicht in der Schule auch schon mal gehört haben, geschrieben hat. Und dazu, wenn ich das eben noch kurz sagen darf, braucht es natürlich mehr als nur die Werke selbst. Dann werden wir selbst Zeugnisse suchen. Also wir rezitieren aus Briefen, suchen uns Lebenszeugnisse zusammen, Wir haben Urteile von anderen über die jeweilige Person, die wir dann heranziehen. Also es ist relativ umfänglich, um eben genau dieses Ziel, diese Person als Person lebendig zu machen, als Dichter lebendig zu machen, seine dichterische Idee zu vermitteln, um dieses Ziel zu erreichen.
Ja, und ich darf dazu sagen, ich bin ja selber Zeuge in dieser Veranstaltung. Das machst du ja meistens auch sehr unterhaltsam.
Ja, das muss sein. Also es soll ja nun genau nicht das sein, was man so gemeinhin Deutschunterricht nennt. Also es ist schon, wenn man das so sehen will, eine Veranstaltung, die einen starken Akzent auch hat auf Bildung, aber kultureller Bildung sozusagen. Aber wir versuchen natürlich, das Ganze unterhaltsam zu machen und mit Genuss zu machen. Und in der Regel gehen die Leute auch zufrieden aus dem Haus, nicht immer fröhlich. Das geht halt nicht bei manchen Dichtern. Wir werden im Sommer was zu Kafka machen, da wird man mit Sicherheit nicht fröhlich rausgehen. Aber das ist ja auch nicht das Ziel, dass die Leute dauernd lachen, sondern das Ziel ist, dass die Leute sich Gedanken machen. Und das, glaube ich, kriegen wir ganz gut hin.
Ja, Gedanken machen, Stichwort. Wir haben jetzt mal einen O-Ton aufliegen. Ja, das kommt jetzt ein bisschen überraschend. Da ging es um Schiller.
Bin ich mal gespannt.
Schillerabend. Und ja, wir können das ja erstmal einspielen. Gut, ich muss dazu sagen, es ist jetzt keine Hightech-Aufnahme, aber ich glaube, das gibt uns einen Einblick. Und ja, wir fahren dieses Ganze mal ab.
Ich bin noch etwas außer Atem. Ich habe gerade mir für den Anfang noch etwas ausgedacht. Nämlich einen Brief. Lieber Friedrich, weißt du, was Goethes kluge Mutter über dich und ihren Sohn geschrieben hat? Ach nein, du warst ja schon 2 Jahre tot und kannst das gar nicht wissen. Sie schrieb, und du und Schiller, ihr seid hernach klassische Schriftsteller, wie Horaz, Livius, Ovid und wie sie alle heißen. Was werden euch als dann die Professoren zergliedern, auswägen und der Jugend einpläuen? Und genauso ist es gekommen. Auch wenn es in den letzten Jahren ziemlich nachgelassen hat mit dem Einpläuen. Keiner muss mehr die Glocke auswendig lernen und das Abendland ist nicht untergegangen. Wahrscheinlich bist du auch nicht cool genug für die heutige Zeit mit deinem Temperament, deiner schonungslosen Offenheit gegenüber dir selbst und anderen. Schon 23 und noch nichts für die Unsterblichkeit getan. Ich glaube nicht, dass du mit so einem Satz heute irgendwo landen könntest, außer beim Casting für DSDSD. Deutschland sucht den Superdichter. Andererseits, Workaholic, der du warst, mit deiner Arbeitsauffassung hättest du gut in die Zeit gepasst. Auch deine Fähigkeit zur Selbstausbeutung hätte dir heute geholfen. Und dein Optimismus, dass du, weil du sicher warst, etwas zu können, auch etwas werden würdest, das ging heute auch noch. Aber dieser pompöse Ton, diese pathetische Überhitzung, dieses ideale Licht der Aufklärung, das die gewöhnlichen Menschen nicht erreichte und vor allem euren Debattierzirkel in Weimar erleuchtete, sodass der Zuckerguss über eurem Idealismus schön glänzen konnte. Immerhin, dein Freund Goethe baute auf festerem Grund, der alte Empiriker, aber du, deine Idee, Freiheit nach der Französischen Revolution, nur noch Idee? Was könntest du uns Heutigen schon noch sagen? Gut, in deinem Dramen, da geht es um die ewige Tragödie des Menschseins. Aber was du zum Beispiel zu den Frauen gesagt hast, heutzutage würdest du dafür schweren Ärger kriegen.
Sie hören nach wie vor das Westernradio und hier ist immer noch Stelio Lev Drakes zu Gast. Ja, Stelio, das war jetzt mal ein Eindruck, das war zu dem Schillerabend.
Genau, da habe ich mal versucht, eine etwas andere Eröffnung zu machen, also nicht nur Guten Tag, meine Damen und Herren, heute geht es über Schiller, sondern ich habe Schiller einen Brief geschrieben. Ja, das haben wir nun gerade gehört.
Das war noch ein Abend, den hast du alleine gestaltet. Ja. Jetzt ist das so, wir gehen mal in die letzte Veranstaltung rein. Ja. Heinz Karlau, Eva Strittmatter, 2 Literaten aus der ehemaligen DDR.
Ja.
Da hast du aber doch 2 Mitstreiter gehabt.
Ja, das war eigentlich so nicht vorgesehen, hat sich so ergeben. Ich habe ja schon einige Abende zusammen gemacht mit Rudolf Wenzel, dem ersten Geschäftsführer des Westens, meinem Vorgänger und Freund, und dessen Frau Claudia Rouvell. Beide sind zurzeit in Berlin ansässig. Und ja, wenn es denn funktioniert, wenn wir Zeit haben, dann machen wir das gerne zusammen. Ist für mich eine Entlastung natürlich, ist klar. Es macht natürlich auch mehr Spaß, wenn man es zusammen macht. Ist sicherlich für die Zuschauer auch attraktiver, wenn verschiedene Stimmen zu hören sind. Und bei Strittmatter hat sich das so ergeben. Das war eigentlich für diese Veranstaltung gar nicht vorgesehen, aber ich war zu Besuch in Berlin und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass die Eva Strittmatter, die nun eben, wie gesagt, eine Frau ist, dass es ganz schön wäre, wenn deren Gedichte von einer Frauenstimme auch gesprochen werden. Und Claudia hat sich da spontan bereit erklärt. Und wenn wir näher noch über diese Veranstaltung reden, gab es natürlich noch einen anderen Grund. Können wir da auch nochmal drüber sprechen, denn Claudia ist geborene Berlinerin und zwar Ost-Berlinerin. Und wenn wir über DDR-Literaten reden, muss man natürlich auch über die Bedingungen, unter denen in der DDR-Literatur entstand, reden. Und das trifft insbesondere auf Heinz Karlau, aber eben auch auf Eva Strittmatter dazu.
Besonders spannend auch fürs Publikum dann, jemanden zu haben, der aus eigener Erlebniswelt schildert.
Ja, wir haben das ja so in Interviewform gemacht und Claudia hat aus eigenem Erleben natürlich auch einiges beizutragen gehabt, was eine Bespitzelung durch die Stasi und so weiter angeht. Wir haben dann, glaube ich, recht authentisch auch vermitteln können, wie schwierig das für manche Leute ist. Heinz Karlau, der ganz, ganz krank war als ganz junger Mensch, eine schwere Tuberkulose hat und seitdem sehr anfällig war. Dem hatte man in den 50ern, nachdem er ein missliebiges Gedicht geschrieben hat, angedroht, entweder er kooperiert mit der Stasi oder geht 7 Jahre nach Bautzen, die er wahrscheinlich aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes nicht überlebt hätte. Ja, und unter solchem Druck, da kann man schön sagen, darf man nicht kooperieren, aber hat nichts verraten. Die Leute konnten mit ihm überhaupt nichts anfangen, aber er hat natürlich erstmal eine Erklärung unterschrieben, hat sich aber schon Anfang der 60er Jahre davon entbinden lassen, ist auch in den 90ern noch vor allen Stasi-Aktenöffnungen an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, was das ist. Vielleicht sollte man aber noch einen Satz zu den beiden sagen. Das sind beides vor allen Dingen Lyriker, Lyrikerinnen, die Eva. Und sie sind mit Abstand, mit Riesenabstand die erfolgreichsten Lyriker, die es in Deutschland, in Nachkriegsdeutschland überhaupt gegeben hat. Ich glaube, in Deutschland überhaupt. Karlau hat 4 Millionen Gedichtbände, das muss man sich mal vorstellen, 4 Millionen verkauft. Eva Strittmatter über 2 Millionen. Fast ausschließlich in der DDR. Aber da kannte die beiden jedes Kind. Ja, das ist, wenn man das mal überlegt, ein Verhältnis der Bevölkerung zu ihren Dichtern, ich glaube, da ist eine ganze Ecke verloren gegangen. Unsere Lyriker sind froh, wenn sie 10.000 verkaufen. Von Millionen kann man da überhaupt nicht reden. Da hat sich leider ein bisschen was verloren gegangen an Interesse an Lyrik zum Beispiel.
Aber gut, dass wir die Reihe jetzt haben hier, Capitoso, ja, und da kann man ja viel dann vorstellen. Ja. Aber es ist ja die erste Literatin gewesen, ne? Wie kommt das? Die Frage stellt sich jetzt mir nochmal.
Ja, wie kommt das? Wir haben das ja nicht mit Absicht gemacht, aber wenn man durch das Ganze, durch die deutsche Literaturgeschichte geht, gibt es ja so viele Lyrikerinnen von so richtig großem, nachhaltigen Format nicht. Also wir haben... Natürlich hätte man Annette von Droste-Hülshoff nehmen können oder Bettina von Arnim, die ja weniger Lyrikerin war, aber eben schriftstellerisch interessant war. Jetzt einige gegeben, so, aber wenn man sagt, was war denn typisch für die Literatur, zum Beispiel um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, ja, dann kommt man natürlich in erster Linie auf Schiller, auf Goethe, auf Hölderlin, auf Kleist vielleicht, den wir noch nicht hatten. Und später dann vielleicht noch ein paar Jahrzehnte später, nicht viele, auf Büchner. Und Heine fällt da noch mit rein in seinen Anfängen. Also da sind natürlich, fallen einem viele große Namen ein, aber wenige Frauen darunter. So. Und wir haben uns natürlich erstmal auf die sogenannten größeren Namen beschränkt. Ich mach das ja auch ganz frech, so ein bisschen, wie ich Lust habe eigentlich. Und die Eva Strittmatter kam mir eigentlich ganz gut zu Pass. Wir werden sicherlich mal was über Else Lasker Schüler machen und deren Kreis, aber das haben wir halt noch nicht gemacht. Wir haben jetzt die Eva gemacht. Und ich hätte gern mehr Lyrikerinnen, aber es gibt schlicht und einfach nicht so viele, die so das Format der Menschen haben, die wir bis jetzt hier verarbeitet haben. Aber wir werden sicherlich noch die eine oder andere Lyrikerin machen. Aus der neueren Zeit, da gibt es ja noch ein paar mehr. Da lohnt sich das natürlich dann auch. Also wir werden sicherlich irgendwann mal Sarah Kirsch machen und Christa Wolf machen. Mhm. Aber macht ja auch Spaß, sonst muss man es ja nicht tun.
Ja, Spaß, da komme ich auf Karnevalsspaß, weil die nächste Veranstaltung nächste Woche, die wir uns auch ein bisschen bewerben wollen, die ist ja nun ganz anders. Aber bevor wir da drüber reden, kommen jetzt ja eine Band, The Doors, auch ja. Früher gerne gehört.
Ja, also der Roadhouse Blues war immer eins meiner Lieblingsstücke, weil ich das auch mit einem bestimmten Ereignis verbinde in meinem Leben. Kann ich mal erzählen, wir haben auf einer Tour in Kalifornien, irgendwie Ende der 80er, haben wir irgendwo gecampt an so einem See und da fuhren immer Jugendliche in einem riesigen Auto vorbei und hatten voll aufgedreht ihre Anlage da und die fuhren immer hin und her, cruisen, wie man das so nennt. Und die spielten die ganze Zeit den Roadhouse Blues. Und das hat mir aber damals gefallen, weil das so schön in diese Abendstimmung da richtig rein knallte. Der Anfang ist ja genial. Oh, und jetzt machen wir das mal. Jetzt lass mal knallen.
Genau, aber bei radiotauglicher Lautstärke.
Ja, okay. We'll be right back.
Ja, Stanley, um es mal so salopp zu sagen, das hat geknallt.
Ja, Roadhouse Blues. Also ich würde ja gern mal wissen, wie sich diese Stimme mit Alterspatina angehört hätte. Ich glaube, das wäre was geworden. Ja.
Aber es war eine geniale Stimme, ne?
Ja, ein unersetzlicher Verlust irgendwie. Schade drum.
Ja, aber was auf jeden Fall noch nicht verlustig ist, das kommt ja erst noch nächste Woche. Ein Karnevalsspaß, Hölle, Hölle, Hölle. Ja. Das ist also ein Capuzzo-Abend, der ist ganz anders. Was ist da anders?
Ja, also eigentlich sollte das nur ein Jux sein. Wir haben Peter und Ralf Stahn, der Bassist macht und auch unser Tontechniker bei den New and Used Live-Mitschnitten ist. Wir hatten mal in der Kneipe zusammengesessen und gedacht, wir müssen mal irgendwas für einen Karneval machen, weil wir Karneval ja nicht so richtig leiden können. Also haben wir ganz gedacht, machen wir doch mal Schlager und machen die gegen den Strich. So. Und dann habe ich das einigen Leuten erzählt und festgestellt, dass da eine Begeisterung für diesen Schlager da ist. Natürlich waren das alles Leute, die normalerweise sich nie eine Schlager-CD kaufen, die über alle möglichen Schlager, aber wirklich alle möglichen Schlager mitsingen können, über die Jahrzehnte gesehen. Und dann habe ich festgestellt, ja, die meisten könnte ich eigentlich auch mitsingen, weil diese Hooklines, also die entscheidenden ersten zwei, drei Zeilen, die das Motiv sozusagen, das Musikalische und oft auch das Textliche enthalten, dass die bleiben im Gedächtnis. Ich glaube, das kennt jeder von sich selber auch. Wenn er irgendein ein altes Ding hört, dann fällt der Fall, zwei Takte hört man und dann fallen einem sofort die nächsten sechs ein. Also das ist so was Schlagern. Also da gibt es Unmengen von Schlagern, die sozusagen, Peter Rühmkopf würde sagen, ins Volksvermögen eingegangen sind. Also die im kollektiven Gedächtnis der Nation irgendwie enthalten bleiben. Und wir haben gedacht, wir gucken mal, was man mit dem Material, was es da gibt, machen kann. Und haben dann im Lauf der Zeit ein etwa immer umfänglicheres Programm gemacht, haben unseren musikalischen Leiter an den Rand der Verzweiflung gebracht mit so vielen Titeln, die wir da haben wollten. Und müssen mal gucken, wie wir das jetzt nächste Woche alles schön über die Bühne bringen. Es wird auf jeden Fall ziemlich lustig. Wir werden uns über den Schlager hermachen. Wir werden das, glaube ich, auf liebevoll ironische Weise tun. Wir werden wir sind keine Schlagerhasser in dem Sinne. Ne? Also wir wissen das einzuschätzen, glaube ich, was die wert sind beziehungsweise nicht wert sind. Aber wir hassen sie nicht und wir verachten auch die Leute nicht, die von ganzem Herzen lieben sozusagen, das gehört sicher nicht.
Gibt es dann auch ein bisschen Literatur nebenbei oder ist das ganz weg?
Die Literatur sind eigentlich die Schlagertexte selber. Wir versuchen schon ein bisschen das aufzubereiten. Es gibt immer so Themenschwerpunkte. Ne? Also Ende der 50er, so da fangen wir an in den 50er Jahren, da war das Fernweh der Deutschen. Interessant, Italien war ein großes Motiv. Es gab viele Schlager, in denen Italien eine Rolle spielte. Aber ich will eigentlich gar nicht so viele Titel sagen. Nee, das sollen die Leute, wer das jetzt hört und hört Fernweh, Schlager, Ende 50er Jahre, der kann genauso wie dem, was jetzt gleich noch voll wird, immer nachdenken, ach, was kenne ich denn da? Fällt einem genug ein. 60er Jahre fingen die Frauen an, sich so ein ganz bisschen zu emanzipieren, wurde der Zeitgeist, ging einmal irgendwie so ein bisschen in den Schlager über, wurde regelrecht thematisiert in Ansätzen. In den 70er Jahren gab es den ersten Drogentoten im Schlager. Welcher war das? Was schätzt du?
Conny Kramer.
Genau. Und ich bin sicher, dass alle jetzt, die das gehört haben, auch gar Conny Kramer, auch wenn sie keine Schlagerfans sind. Das ist eben eins, das, was ich meinte. Das bleibt irgendwie im Kopf. Das wird man nicht los. In den 80ern gab es dann einen Reflex auf die politische Lage. Sag an, weißt du es?
Oh nein, jetzt bin ich auch
eine junge Dame.
Oh, jetzt, da war ich nicht vorbereitet.
Ja, nee. Aber kennst bestimmt, natürlich, ne, ein bisschen Frieden.
Ach, Nicole, 82, ja, Ralf genau. Siegel, genau.
Genau, klar, das war natürlich nur ein Reflex auf die Friedensbewegung, die real lief. Nicht? Und, ja, und so machen wir das. So wird das laufen, das wird ganz lustig werden. Ich darf vielleicht noch sagen, dass wir eine Riesenbesetzung für unsere Verhältnisse haben. 3 Musiker. 4 Leute auf der Bühne, die singen und sprechen und moderieren. Ja, es wird, ja, hoffentlich für alle Zuschauer und für uns sowieso ein großer Spaß.
Na, du hast schon Spaß dran, jetzt schon eine Woche vorher.
Ja, ja.
Dann sage ich nochmal den Termin. Donnerstag, der 20. November, 20 Uhr im Westend, war der Heerstraße 294. Kommen Sie einfach reichlich. Das ist ab 19:30 würde ich mal sagen, 19.30 Uhr. 20 Uhr geht das Ganze los. Wir haben ja noch einen zweiten Interview-Gesprächsgast hier, Ilga Mager, zu seiner Ausstellung, die dann einen Tag später stattfindet, zu seiner Fotoprojektausstellung. Ich verabschiede mich jetzt von dir, aber das letzte Wort gebührt dir. Was hören wir jetzt noch für Musik?
Ja, nachdem wir jetzt sowas etwas Fetzigeres gehört haben, jetzt haben wir Mark Isham and Miles to Go Before He Sleeps. Das gilt auch für dich. Du musst jetzt die Sendung noch zu Ende bringen, bevor du schlafen gehen darfst. Ich danke dir, dass ich hier wieder zu Gast sein durfte.
Ja, Stello, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt die Musik. Leider müssen wir an dieser Stelle den Marc Isham ausblenden. Nach der nächsten Musik begrüße ich dann den Fotografen und Leiter der Fotoschule Westend, Ilka Mager. Er wird Ihnen dann den folgenden Musiktitel selbst absagen. Das sind doch recht exotische Klänge hier im Westend-Radio. Und ausgesucht hat sich dieses Musikstück Ilka Mager. Erstmal schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ilka, wir sprechen gleich über deine nächste Ausstellung. Aber sag mal zu dem richtigen Titel, was haben wir da jetzt gerade gehört?
Das ist eine armenische Melodie. Der Düdük-Spieler heißt Civan Gasparyan. Er stammt aus der Türkei, aber leider er musste in Kanada leben. Aber er hat es immer armenische, anatolische Musik weltweit bekannt gemacht durch eigentlich ganz banale Musikinstrument Duduk. Duduk heißt Flöte, einfache Flöte.
Das heißt, du bist nicht nur ein Autor, Fotograf, Publizist, du hörst auch viel Musik.
Ich höre sehr, sehr gern Musik und ich kann nicht ohne Musik leben.
Ich habe gesagt, du bist Autor und Fotograf. Als was siehst du dich jetzt mehr?
Ja, Fotografie reicht mir wirklich nicht. Ich liebe Fotografie. Ich bin leidenschaftlicher Fotograf. Aber ich merke, dass wenn ich nur mit Fotografie beschäftige, reicht es mir nicht. Aber wenn ich nur schreibe, reicht es mir auch nicht. Ich muss sagen, ich möchte mit visuelle Bereich und auch mit Text, mit Schrift möchte ich eigentlich meine Gedanken, meine Wünsche ausdrücken.
Aber nicht nur das, du leitest auch hier die Fotoschule Westend und hast hier ein Fotoatelier.
Ich leite seit 9 Jahren Fotoschule Und unter Fotoschule haben wir ein Fotoatelier, heißt das Fotoatelier. Und jedes Jahr, ich nehme die Themen, die mehr sozial sind. Ich möchte gerne mit meinen Themen Menschen und das Leben berühren. Mhm. Und bei mir gibt es nicht so abstrakte, artistische Themen. Was wir bisher beschäftigt haben, sind wirklich sehr soziale Themen. Ich kann ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel mobile Heimat, die Zeit, das ist große Macht, die Zeit, ja, unterwegs zu sein.
Ja. Das sind alles Themen, die hier auch im Westend dann von der Arbeitnehmerkammer vorgeschlagen werden.
Das kann ich nicht so sagen. Vielleicht über Titel passte, aber eigentlich Gesamtkonzept und auch Weiterentwicklung stammten von mir.
Das ist gerade erwähnt, im letzten Jahr habt ihr euch oder die Teilnehmenden mit dem Thema Zeit auseinandergesetzt. Die Ausstellung ist hier im Westend gezeigt worden. Werden die Ausstellungen noch dann hinterher woanders gezeigt?
Ja, wir haben weiter gezeigt. Wir werden auch das Thema die Zeit unserer Ausstellung, auch Hauswissenschaft der Wissenschaft zeigen. Aber das macht viel, viel Arbeit. Mhm. Und weil ich alles allein ja, beschäftigen muss.
Wollte ich gerade sagen, halt, du bist praktisch schon so ein Ein-Mann-Unternehmen.
Ja, ja.
Das, aber es macht dir auch irgendwie viel Spaß.
Ja, ohne Spaß gibt es nicht. Ich nutze ganz selten oder gar nichts. Bei mir gibt es keinen Begriff, keine Zeit, hasse ich diese Ausdruck und auch Stress. Ich nutze beide nicht. Das sind unsympathische Wörter.
Naja, du stellst ja nicht dann nur im Westend, in Bremen drumherum aus, auch bundesweit. Das ist ja auch enorm viel Arbeit. Ja, wie entspannst du?
Ich arbeite sehr gerne, aber ich möchte gerne meine Zeit selber bestimmen. Der einzige Luxus, dass ich wirklich meine Zeit selber bestimmen darf. Das ist für mich ein wunderschöner Schatz. Ich möchte niemals meine Freiheit und Unabhängigkeit abgeben. Dieses Jahr war wirklich sehr viel. Seit Januar bis August habe ich 7 Ausstellungen bundesweit gemacht. Im Januar habe ich in Nordrhein-Westfalen eine Ausstellung gemacht. Im Mai habe ich auch im Bayerischen Landtag eine Ausstellung gemacht. Auch in Geislingkirchen, auch in Bochumer Kunstmuseum. Eigentlich war ich sehr viel unterwegs, hat alles geklappt, war alles erfolgreich. Bei mir beginnt der Tag mit Lesen. Ich lese sehr gerne tags und nacht. Ich pflege auch meine Seele wie mein Körper und auch meinen Magen.
Ja, genau, das kann ich bestätigen, weil ich bin nun im Westend sehr oft und wir haben hier so eine kleine, naja, wir essen hier ab und zu mal auch im Western und das ist wirklich, ja, du kochst wirklich sehr gut. Aber wir wollen nicht über das Kochen reden. Ja, wie gesagt, die Ausstellung, um die es jetzt gleich geht, dann am Freitag, den 21., also am nächsten Freitag. Wir haben jetzt wieder Musik aufliegen. Ich kann den Titel leider nicht aussprechen, mein Türkisch ist ja kaum ausgebildet. Was hören wir jetzt von wem?
Von Edip Akbayram. Er ist sehr bekannter Musiker. Der Titel heißt Güzel Günler Göreceğiz. Heißt, wir werden schöne Tage sehen. Text von bekannter türkischer Dichter Nazım Hikmet und Musik von Murat Alper. Güzel günler göreceğiz çocuklar,
motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz güneşli günler.
Hani şimdi bize cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kapla bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
Sie hören nach wie vor das Westend-Radio und das war ein Titel ausgesucht von meinem Gesprächsgast Ilka Mager. Ja, wir wollen über die Ausstellungseröffnung sprechen, nächsten Freitag am 21. Und der Name dieser Ausstellung, Begrab nicht deine Traumprojekte. Wie viele Menschen haben denn da mitgemacht oder teilgenommen?
12 Menschen haben bisher teilgenommen, ja.
Mhm. Das heißt, wie arbeitet ihr? Wie seid ihr vorgegangen? Das Thema war am Anfang an klar?
Ja, jedes Jahr bekommen wir Bewerbungen. Dieses Jahr war 30 Stück und ich muss davon leider 10 bis 12 Leute auswählen. Ich mache ungern, aber über 10 Teilnehmerinnen sind für mich sehr viel und ich kann leider nicht schaffen. Dieses Jahr war 12. Wir haben Januar angefangen, wie immer. Ich bereite immer einen Text vor. Das ist meine Aufgabe als Atelierleiter und ich erzähle, was ich damit meine. Seit 9 Jahren mache ich und dieses Jahr schreibe ich immer einen Text über mein Thema. Und dieses Jahr habe ich auch einen Text geschrieben, was heißt das Traumprojekt? Was ist Traum? Was ist Traumprojekt? Das habe ich auch natürlich erklärt. Und fast 3 Monate lang, wir haben über Inhalt diskutiert. Ab März haben wir angefangen zu fotografieren.
Und ja, habt ihr jetzt Menschen gesucht, die Traumprojekte verwirklichen wollen?
Ja, zuerst jeder hat versucht, mit seinem Umkreis zu fragen, ob jemand Traumprojekte hat. Als Atelierleiter habe ich auch ein paar Menschen vorgeschlagen, weil ein Traumprojekte sind nicht individuelle Traumprojekte, sondern soziale und auch nachhaltige Traumprojekte. Wenn jemand sagt, ich möchte reich werden oder ich möchte Vater oder Mutter werden, das ist kein Traumprojekt, sondern ein individueller Wunsch. Aber wir haben Traumprojekte gesucht. Wer könnte Traumprojekte haben? Die Leute, die mehr Sozialengagement haben. Ja, das haben wir zuerst gesucht. Dann ab Sommer haben wir auch, ab Mai, Entschuldigung, haben wir auch auf der Straße Interview gemacht. Wir haben dreimal Stände gebaut, dann einfach mit Menschen interviewt und fotografiert.
Mhm. Und diese Fotografien werden jetzt ausgestellt?
Nicht alles, am meisten, ja.
Mhm. Und dazu gibt es ja noch wahrscheinlich Begleittext.
Das ist so, das hat so funktioniert. Dieses Jahr hat das Thema mit Porträtfotografie zu tun, mit Reportage zu tun und auch mit Textarbeit zu tun. Der Person, der ein Traumprojekt hat, wird fotografiert und diese Person hat auch über sein Traumprojekt einen Text geschrieben. Wir haben mehrere Fragen gestellt und sie sollten darüber einen Text schreiben. Leider kam am meisten nicht richtige Texte und wir müssten immer bearbeiten.
Mhm. Aber es gibt ja noch was Besonderes. Das soll ja noch so ein bisschen nachhaltiger sein.
Richtig. Die Ausstellung hat immer einen besonderen Charakter. Man kann physisch sich treffen, neue Kontakte knüpfen. Bei der Eröffnung könnte man sehr schöne Stunden verbringen. Und Ausstellungen ist immer interessant, wirklich diese physische Treffpunkt, also physische Treffpunkt. Aber leider, nach der Ausstellung wird das Thema vergessen. Das möchten wir nicht. Wir möchten gerne dieses Thema, weil das Thema sehr interessant ist, begrabe nicht deine Traumprojekte, möchten wir nachhaltig machen und über Internet. Wir möchten eigentlich bis 10, 20 Jahren diese Internetseite pflegen und jedes Jahr möchten wir eigentlich diese Internetseite erweitern. Wir möchten gerne, Entschuldigung, wir möchten gerne eine Bank für Traumprojekte sein.
Und die Seite gibt es schon, oder?
Nein, zuerst Ausstellung. Mhm. Sollte Internetseite keine Konkurrenz für Ausstellung sein. Wir möchten gerne im Januar machen.
Ah ja, und das wird man dann auch hier erfahren.
Ja.
Ja, Ilka, dann hast du ja noch einiges zu tun. Ist noch gut eine Woche hin. Da gibt es noch einiges zu machen, ne? Oder?
Natürlich. Wir sind jetzt bei der Vorbereitung. Wir bereiten Texte und ja, wir müssen Fotografien und Texte drucken. Das ist eine heiße Phase und letzte eigentlich Vorbereitungen. Dieses Jahr, nicht dieses Jahr, sondern jedes Jahr eigentlich, wir machen die Präsentation ein bisschen anders. Bei uns gibt es kein Tabu. Zum Beispiel klassische Ausstellungsmaterial, Rahmen, Passepartout und so weiter, gibt es bei uns nicht. Das ist eine Insel für Fotografie und jedes Jahr sollte man eigentlich ihren Horizont erweitern. Und dieses Jahr haben wir auch wirklich sehr interessante Präsentationstechnik entwickelt.
Ilka, ich werde mich überraschen lassen. Ich werde wohl auch da sein. Also Freitag, der 21. November, 19 Uhr, die Vernissage hier im Westend. Ja, und die Ausstellung läuft dann bis zum Ende des Jahres, in den Ferienzeiten allerdings nur nach Vereinbarung.
Richtig.
Ilka, vielen Dank und ja, ich denke, wir werden uns dann am Freitag hier im Westend sehen.
Ich danke dir für die Einladung und ich freue mich, dass du kommen würdest.
Wir haben das Gespräch mit Ilka Mager vor der Sendung aufgezeichnet. Ich darf mich nun gleich von Ihnen verabschieden. Einen Musiktitel haben wir aber noch. Und bevor Sie diesen hören, sage ich Ihnen, dass es das nächste Westernradio in genau 14 Tagen gibt. Und zwar am Donnerstag, den 27. November ab 20 Uhr. Sendeverantwortlich und am Mikrofon war auch heute wieder Windy Jakob. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis in 2 Wochen. Und jetzt kommt der Song The Goat Song von Jala O'Leonard aus seiner CD Foxlight.
Ga gauw in wie je kan mis minchach vangen, pişin şiirden kriyen ama durdu valla durdu valla ni latte kommen der ruin hier noch schießen hatte loben ma hatte tree der foot valla foot valla Tara horse khile gum bis kwir gyalo ni sitte sheni mach baren natten baren natten kurme danten khli hele stumpe batte stumpe batte shoot our vol khli do vado valle vado valle porta fleken pibere healing lady Na völligen Pieberen, hielen Ladi, Schon auch allen Pieberes, Büchse marschen, Büchse marschen. Schon auch allen Pieberes, Büchse marschen, Büchse marschen. Schon auch allen Pieberes, Büchse marschen,